Deutschlandfunk.
Purer Schock. Also wirklich purer Schock. Entsetzen. Ich habe mich gefühlt, als würde der Boden unter den Füßen weggerissen werden. Es war ein ganz schlimmes Gefühl des Kontrollverlusts.
Julius steht auf der Straße, checkt seinen Insta-Account und sein Atem geht schneller.
Dann sehe ich mein Profil. Keinen einzigen Beitrag sehe ich. Ich sehe nur das Profilbild. Und in der Bio steht ein einziger Satz. If you want account back, check your mails.
Julius wurde gehackt und jetzt wird er erpresst.
Facts und Feelings.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Charlene Rogal. Ich bin heute an eurer Seite, wenn wir mal wieder auf ein emotionales Thema gucken. Wir suchen nach Ursachen und Lösungsansätzen. Und Leute, vielleicht ist euch das auch schon mal passiert. Einmal nicht wirklich nachgedacht, kurz geklickt und ihr seid auf einen Scam reingefallen. Scheiße. Heute fragen wir uns, was macht es mit einem, wenn man gehackt wurde? Wie fühlt sich das an? Was kann man tun, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass einem das generell passiert? Und wenn wir trotzdem gehackt werden, wie kommen wir psychisch darauf klar? Das, was ihr heute von Julius hört, ist eine krasse Geschichte, aber könnte bestimmt einigen von uns so passiert sein. Julius heißt Julius Fehndrich. Er ist Synchronsprecher, Mitte 20 und sein Insta-Account ist quasi Teil seiner Arbeit. Er connectet da und zieht auch Jobs ran. Kurzer Recap. Julius ist auf dem Weg ins Kino, als er eine Mail bekommt, scheinbar von Meta. Er soll sein Passwort ändern, weil jemand aus Mumbai versucht hätte, auf seinen Insta-Account zuzugreifen. Julius hat's eilig und er denkt sich, okay, ich mach das jetzt einfach, sicher ist sicher. Julius klickt auf den Link in der Mail, es öffnet sich eine Seite und die sieht so wie die Meta-Seite aus, die er auch kennt. Okay, alles cool, denkt sich Julius, ändert sein Passwort und will sich bei Insta anmelden.
Also erstmal habe ich probiert, mich anzumelden mit den Daten, die ich gerade geändert hatte, über die Profil-Hinzufügen-Funktion. Das wurde abgelehnt, Passwort falsch, hat er verstanden. Dann bin ich mit dem zweiten Account in die Suchleiste und habe mein Hauptprofil gesucht, weil ich gucken wollte, ob es noch sichtbar ist. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht gecheckt, dass ich gerade gehackt wurde. Ich dachte ja, irgendein Fehler von Instagram ist das gerade. Dann sehe ich mein Profil. Keinen einzigen Beitrag sehe ich. Ich sehe nur das Profilbild. Und in der Bio steht ein einziger Satz. If you want account back, check your mails.
Wow. Okay, und dann... Ja. Dann bist du zu deinem eBay-Account und hast geguckt, ist da eine Mail drin.
Und da war eine. Und zwar von einem dubiosen Herren, der sich selber Jerry mit Doppel-R-Y, also Jerry Hall, nennt. Ja, und in dieser E-Mail stand dann eben geschrieben, hey, I just hacked your account at julius-fehndrich, um zu beweisen, dass es wirklich so ist, hier dein vorheriges Passwort. Das stimmte, das war das Passwort, das ich hatte, bevor ich es änderte. Und wenn du den Account zurückhaben willst, hast du jetzt wenige Tage, ich glaube es waren 7 Tage, Zeit, um uns Geld zu überweisen und dann kriegst du es zurück.
Was hast du dann gemacht? Das ist ja erstmal eine Ansage.
Ich war völlig perplex, mir ging es richtig, richtig beknackt. Gerade weil ich ja dann 1 und 1 zusammengezählt habe und gemerkt habe, okay, es war kein Fehler von Instagram, ich habe gerade dafür gesorgt, dass mein Account weg ist, weil ich nicht intern über die App das Passwort neu gemacht habe, sondern über diesen dubiosen Link. Ne?
Du hast quasi gleich bei dir, sag ich mal, die Schuld gesucht.
Ja, es war ja 100% meine Schuld. Also es war halt einfach dieser Moment von diesem Stress, ich muss zum Kino mit einem Kumpel und während des Gehens habe ich das ja alles erledigen wollen. Also ich war entweder heulen, lachen, ist das ein Traum, was soll das alles? Bei mir hängt da halt auch so viel mit dran. Also wirklich meine gesamte Auftragslage. Ich habe so viele Aufträge schon über Social Media generiert. Es ist Wahnsinn. Das war der pure Stress. Ich habe wirklich geschwitzt, obwohl es gar nicht so warm war.
Hast du dann die Plattform, den Anbieter Instagram angeschrieben? Bist du zur Polizei gegangen? Was waren da die Steps?
Ich habe beides gemacht. Also ich habe erstmal sofort den Instagram-Support angeschrieben. Die E-Mail dafür rauszufinden war gar nicht so leicht, weil es gibt gar keinen direkten Support, das geht meistens nur intern übers Profil, über den Hilfebereich, aber da kam ich ja nicht mehr rein. Deswegen habe ich dann eine E-Mail geschrieben, die wurde bis heute nicht beantwortet. und habe erstmal keinen erreicht. Nachts nach dem Kino habe ich dann direkt eine Anzeige erstattet. Der Jerry Hall hatte mich unterdessen auch noch auf WhatsApp mit derselben Nachricht, also Copy-Paste, auch auf WhatsApp kontaktiert.
Oh,
das heißt,
gruselig.
Eine Telefonnummer und eine E-Mail.
Okay, durchatmen, kleiner Break. Wir hören Julius später nochmal. Das ist eine harte Geschichte von Julius, aber das ist kein Einzelfall. Das bestätigt uns Oliver Butler. Er hat oft mit Menschen zu tun, die nicht mehr an ihre Konten rankommen oder auf Links im Netz geklickt haben und dann ganz woanders gelandet sind. Oliver Butler ist Abteilungsleiter Telekommunikation, Internet, Verbraucherrecht in der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Ich sage euch, wie es ist. Ich war am Anfang erstmal ziemlich überrascht, was er für einen Tipp rausgehauen hat. Passwörter möglichst kompliziert gestalten. Soweit, so bekannt. Aber Oliver Butler rät beim Passwort abspeichern zu einem Oldschool-Klassiker.
Ich würde auch nicht zu elektronischen Varianten wie Passwortmanager oder irgendwelche Excel-Tabellen, die manche gerne machen und dann auf dem Rechner ablegen, weil wenn der Rechner kompromittiert ist, dann sind die Passwörter auch ausgelesen, sondern ich würde wirklich mir so ein günstiges Schulheftchen kaufen, dort die Anbieternamen auf die linke Seite schreiben, rechts meine Accountdaten, wie ich mich einlogge, dann das vielleicht auch mal regelmäßig jedes halbe Jahr mal die Passwörter ändern, dass man insgesamt eine Sicherheit hat. Viele Passwörter, die sehr komplex sind.
Und dann, ja, dieses Heftchen, ne, gleich neben dem Impfheftchen parken. Nein, natürlich nicht. Also dieses Heftchen dürfen wir nicht verlieren. Das ist eine Aufgabe für sich. Auch wichtig, nervig, aber nochmal, sau wichtig, 2-Faktor-Authentifizierung. Dann kommt ein Code aufs Handy oder wir werden nach einer Face-ID gefragt. Und das hat die Person, die hacken will, nicht. Und was, wenn wir tatsächlich gehackt werden? Dann sagt Oliver Butler, dass man nicht so viel Zeit vergehen lassen soll, sondern wirklich schnell handeln.
Dass man zum einen mal prüft, kann ich mich vielleicht nochmal selber einloggen. Üblicherweise ist es aber so, dass die Hacker natürlich hier gerade diese Zugangsdaten ändern. Dann gibt es mehrere Schritte, die dann wichtig sind. Ich muss natürlich den Anbieter kontaktieren und man sollte Strafanzeige stellen. Diese Strafanzeige auch dann an den Anbieter senden und dort einmal nachfragen, wie gehen wir denn jetzt vor? Mein Account wurde gehackt und ich hätte gerne wieder Zugriff.
Real Talk. Geduld muss man immer mitbringen. Und das mit der Strafanzeige, das klingt vielleicht ein bisschen krass, aber wir sollten es schon machen, sagt Oliver Butler. Es geht auch darum, dass wir uns selber absichern.
Wenn ich das nämlich nicht melde und dann ein Schaden entsteht, dann wird eine Versicherung auch nicht leisten, weil sie sagt, dann liegt ja grobe Fahrlässigkeit vor. Ich weiß, dass hier mein Account betroffen war, ich habe nicht reagiert und insofern, ich bin eigentlich auch dazu verpflichtet. Wir sehen es auch immer wieder, beispielsweise auch bei Fake-Shop-Betroffenen. Da denkt man auch, am anderen Ende der Welt ist irgendein Fake-Shop-Betreiber. Das ist völlig aussichtslos, das Geld ist weg. Es ist sehr häufig weg, das Geld, aber diejenigen, die relativ schnell reagieren, können dann nochmal sich glücklich schätzen, weil dann immer wieder auch Gelder eingefroren werden. Oder wenn hier dann die Polizei informiert ist, kann die natürlich auch hergehen und den E-Mail-Provider kontaktieren und sagen, bitte das Konto jetzt für jedermann erstmal sperren, auch für den Betrüger, bis der Sachverhalt geklärt ist.
Die Strafanzeige kann also tatsächlich was bringen und wenn es nur ist, überhaupt was getan zu haben. Oliver Butler sagt übrigens auch, bevor man in Panik gerät und jetzt denkt, okay, ich muss jetzt hier alle Passwörter ändern erstmal, lieber einen Virenscan beim Gerät machen. Da könnte ja eine Schadsoftware drauf sein, die dann noch mehr abgreifen will. So, und was, wenn die Hacker sich melden und es um Erpressung geht? Also, die wollen Geld von euch. Oliver Butler sagt, obwohl es einige machen, besser nicht zahlen.
Ich würde tatsächlich raten, egal ob groß oder klein, eigentlich nicht darauf einzugehen und diese Fälle der Polizei zu übergeben. Die hat ja auch IT-Spezialisten und andere Mittel und Wege, hier möglicherweise hinter Männern noch ausfindig zu machen. Das habe ich als Privatmann nicht. Und im Zweifelsfall ist es tatsächlich so, ich habe gutes Geld für nichts ausgegeben und habe am Ende wieder keinen Zugang.
Klar, das klingt jetzt erstmal irgendwie logisch, aber ganz ehrlich, das ist ja auch so eine Schocksituation, eine riesige Ungewissheit. Wie würdet ihr euch entscheiden? Im Fall von Julius, der ja erpresst wurde, Kohle zahlen und hoffen, dass ihr den Account wiederbekommt oder die Situation radikal annehmen? Spoiler, Julius sagt, Leute, was er gemacht hat, besser nicht nachmachen.
Das war so eine schwere Frage, weil woher hatte ich die Sicherheit, dass wenn ich zahle, es ging da um 400 Euro, was jetzt erstmal gar nicht so unfassbar viel Geld ist.
Ne? Naja.
Es ist aber schon viel dafür, dass es uneinkalkuliertes Geschäftskapital wäre. Ne? Und da habe ich halt schon überlegt, so okay, ja, Account für immer weg oder das Risiko eingehen. Und ich habe tagelang überlegt. Ich glaube, es waren 4 Tage.
Mhm.
Und gleichzeitig der Druck, er hat ja geschrieben, wenn bis Datum X, also ich glaube, es waren 7 Tage, nicht gezahlt wird, verkaufe ich den Account an jemand anderen.
Wofür hast du dich dann entschieden?
Ich habe gezahlt.
Okay, krass.
Und nach wie vor wusste ich nicht, okay, und kommt dann, ja, das war jetzt dafür, dass du geholfen hast. Jetzt nochmal 1.000, damit du ihn wirklich wieder bekommst. Und dann nochmal 2.000, damit du den Code zum Wiederherstellen noch bekommst. Also okay. Es hätte sein können, dass immer wieder eine neue Forderung kommt. Ich wusste es ja nicht.
Also, ich sag mal, das war ja dann eigentlich für dich freier Fall. Du hast gezahlt und musstest dann abwarten, was passiert. Was ist dann passiert?
Die erste halbe Stunde passierte nichts. Das Geld war raus, das Geld war über diese App von meinem Geschäftskonto abgebucht, das habe ich gesehen. Es passierte gar nichts und ich war natürlich noch aufgewühlt. Ich habe geschrieben, what's going on? Now give me the password and everything und so. Also es kam nichts und irgendwann, nach 30, 35 Minuten, ich war da gerade am Fluss und habe da irgendwie draußen frische Luft geschnappt. Ich war völlig aus dem Häuschen, also ich konnte nicht mehr. Ich dachte, ich sterbe. Und dann kam tatsächlich der Wiederherstellungscode und dann habe ich ihn eingegeben. Er hat funktioniert. Ich habe sofort die E-Mail geändert. Das Passwort hat jetzt 70 Stellen, mein aktuelles.
Hör auf, mir das zu sagen, wer weiß.
Ich habe es nirgendwo aufgeschrieben. Ich habe es auswendig gelernt. Das ist eine Kombination, die kann sich keine Sau in weniger als 2 Stunden auf die Kette kriegen.
Aha.
Ich war völlig, völlig vollgeschwitzt.
Wie hat denn eigentlich dein Umfeld auf diese Sache reagiert? Ich kann mir vorstellen, dass du da schon Menschen mit reingelassen hast. Die Situation hat dich ja fertig gemacht.
Gemischt, sehr gemischt. Eine Seite gab es, die gesagt hat, auf keinen Fall bezahlen, erstmal abwarten, bis die Polizei was macht. Die andere Seite hat gesagt, bezahl. Geh das Risiko ein, im Idealfall hast du es wieder und wenn nicht, dann halt nicht, aber immerhin hast du es probiert. Es war eine Zerrissenheit.
Weißt du, warum du dich letztendlich dafür entschieden hast?
Ich habe einfach abgewogen, ganz simpel abgewogen, pro kontra. Und die Pros des Risikos zu zahlen und es potenziell wiederzukriegen, hat für mich deutlich gewonnen, im Gegensatz zu dem, dass der Account für immer weg ist. Weil dafür habe ich wirklich, seit ich 15 bin, den aufgebaut und es war es mir nicht wert, das einfach wegfliegen zu lassen. Deswegen habe ich gezahlt.
Das ist ja schon eine heftige Erfahrung. Das ist ja schon eine sehr besondere Situation, die du da auch durchgemacht hast.
Ja.
Wie hat die dich verändert?
Ich glaube, es hat mir eine ganz andere Sicht gegeben auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Denn der Fakt, dass das Verschwinden eines nicht mal realen Profils, wo mein Name draufsteht, mich so emotional packt, das habe ich sehr intensiv reflektiert. Das kann nicht gut sein. Ich habe die Gewichtung stark verändert seitdem, und zwar mehr auf das reale Leben. Ich habe eine gewisse Leichtigkeit reinbekommen, weil ich gemerkt habe, wie schnell es gehen kann, dass man sowas verliert. Und wäre mein Leben weniger wert gewesen, weniger lebenswert? Nein. Wäre ich weniger wert gewesen oder weniger erfolgreich? Nein, auch nicht. Es wäre nur ein Profil, wo mein Name draufsteht, weg. Und das hat mich schon sehr verändert, dass ich da jetzt einfach viel, viel mehr Selbstwert für mich selber irgendwie gefunden habe wieder.
Das war echt eine Erfahrung, an der Julius zu knabbern hatte. Und für die Transparenz, er sagt, bis heute hat er nichts von der Polizei oder von Instagram dazu gehört. Die Sache mit seinem gehackten Insta-Account, die beschreibt Julius als einen absoluten Kontrollverlust. Kein Wunder, dass ihn das noch so lange emotional beschäftigt hat.
Ja, also ganz klar ist, dass Hacker wirklich perfide psychologische Tricks anwenden und auch gerade unsere Emotionen ansprechen.
Wie kommt man psychisch auf einen Hackerangriff klar, wenn wir online auf einen Scam reingefallen sind? Katharina Katzer haben wir unter anderem diese Frage gestellt. Ihr habt sie hier gerade gehört. Sie ist Cyberpsychologin und ganz oben mit dabei. Sie berät als Expertin den Europarat und den Deutschen Bundestag. Katharina Katzer sagt, Hackerangriffe, die beeinflussen uns vor allem in zwei Aspekten.
Zum einen ist es natürlich so, dass der Feind unsichtbar ist. Das heißt, ich kann ihn nicht greifen, ich kann ihn nicht sehen. Also wer ist es? Wie viel wurde von mir gestohlen? Welche Daten sind es überhaupt? Woher agiert der Hacker? Sind es mehrere? Mhm. Was weiß er alles über mich? Also dieser Unsicherheitsfaktor, der ist extrem belastend und das bedeutet auch einen hohen Kontrollverlust für mich selber in meiner Handlung, weil ich ja eigentlich überhaupt über nichts Bescheid weiß. Anders ist natürlich, wenn ich in meinem Haus oder meiner Wohnung, wenn eingebrochen wird, da habe ich schnell einen Überblick, auch wenn es schlimm ist, aber ich weiß, was ist weg. Mhm. Das weiß ich beim Hacking nicht. Und zum Zweiten ist es so, dass wir ja häufig gerade Gefahren im Netz ausblenden. Das ist, wie sagen, so Dissonanzreduktion. Das heißt, unser Gehirn hat so eine Art Schutzmechanismus und dann verdrängen wir auch so Dinge, dass manches gefährlich ist, was wir tun. Dass wir vielleicht die Passwörter zu leicht nehmen oder dass wir einfach zu viel von uns preisgeben. Und umso schlimmer ist es dann, wenn etwas passiert, weil wir uns selber dann auch noch die Schuld geben.
Das ist ja eigentlich ein Phänomen, dass einem was Böses angetan wird. Also irgendwie objektiv hat man ja nicht Schuld, sag ich mal, dass es irgendwo Hacker gibt. Warum ist dieses Schamgefühl trotzdem so groß?
Ja, man muss natürlich auf der einen Seite sehen, dass gerade Hacking oder Cybercrime natürlich auch in aller Munde ist. Es wird überall gewarnt, aber unser Gehirn oder wir funktionieren so, dass wir sagen, es ist ja eigentlich im virtuellen Raum. Ich sehe es nicht, ich fühle es nicht, dann ist die Gefahr auch weit weg. Das ist es eigentlich, ich verdränge die Gefahr. Hm. Und dann ist es auch so, dass man immer für sich das Gefühl hat, naja, mich wird es schon nicht treffen bis jetzt. Ist ja alles gut gegangen, es wird schon eher die anderen treffen. Das heißt also, wir strukturieren im Gehirn einige Dinge um. Und das führt dazu, dass wir sozusagen von der Emotion her erst das Gefühl haben, wir sind auf der sicheren Seite und nachher umso stärker dieses negative Gefühl haben, diese Angst, auch dieses Schuldgefühl, mein Gott, ich hätte ja eigentlich besser reagieren können, hab's aber nicht gemacht. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich auch, wenn etwas passiert, dann auch Freunde fragen, ja, warum hast du dich nicht besser geschützt? Da musst du doch auch schuld sein. Das heißt also, dieses Schamgefühl ist extrem hoch und das verdecken wir lieber. Wir sehen das auch bei Unternehmen, man will lieber gar nicht sagen, dass man einen Hackerangriff im Haus hatte, weil man immer so ein bisschen auch diese Mitschuld von außen bekommt.
Ja, Schamgefühl, Kontrollverlust, Sie haben da jetzt ein paar Sachen angesprochen. Was kann das langfristig mit einem machen, wenn man so eine Erfahrung hatte, gehackt worden zu sein?
Ja, es ist schon so, dass es natürlich auf die Persönlichkeit ankommt. Also es gibt Leute, die stecken das schneller weg, die sagen, ach, so schlimm ist das ja nicht. Aber es gibt schon einige, und das sind nicht wenige, die fühlen sich extrem bedroht von diesen Szenarien. Das heißt, wenn ihnen einmal so etwas passiert ist, dann werden sie auch in Zukunft immer unsicherer sein, wenn sie sich im Netz bewegen. Das heißt, sie werden auch gewisse Ängste haben, wenn sie etwas Neues erkunden wollen oder stark überlegen, soll ich das überhaupt benutzen oder nicht. Und das Spannende ist, dass sich diese Unsicherheit nicht nur auf das Netz verlagert, sondern dass man das auch auf das physische Leben überträgt. Also auch da wird man unsicherer und überlegt, könnte man mich eher reinlegen und wird vorsichtiger. Also das ist das eine. Und zum anderen ist es schon so, ob das, je nachdem wie viele Daten betroffen sind, ob das jetzt private Sachen sind, Fotos, Filme, Kreditkarten und Ähnliches, dann ist natürlich der Schaden auch extrem hoch. Und das ist natürlich noch umso schlimmer. Das heißt, verstärkt natürlich auch diese Traumata, würde ich jetzt mal sagen. Also es gibt schon Menschen, die sind von solchen Angriffen auch regelrecht traumatisiert. Und das ist dann nicht nach 3 Monaten vorbei, sondern es ist dann langfristig. Also es kann über Jahre hinweg gehen, die dann auch in Behandlung gehen müssen.
Was sind denn Möglichkeiten, um sich von diesen Gefühlen zu lösen? Ist sicher nicht einfach, aber was kann man da tun?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man zum einen sieht, Cybercrime ist ein wachsendes Phänomen und Opfer kann jeder sein. Das heißt, dass man von sich auch so ein bisschen die Schuld gefühlsmäßig von den Emotionen her abwälzt und sagt, also ich bin jetzt nicht unbedingt schuld, andere kann es auch treffen. Dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich so eine Art Notfallplan im Kopf auch macht. Das heißt, was mache ich eigentlich, wenn sowas passiert? Mhm. Wen kann ich ansprechen? Gibt es Hilfeportale, wo ich einen Rat bekomme, wo ich Hilfe bekomme? Und ich glaube, dieses Verdrängen der Gefahren ist der falsche Weg. Ich glaube, ich muss auch offen mit den Gefahren umgehen und ich muss, denke ich, für die Zukunft auch sehen, dass ich mich vielleicht ein bisschen besser schütze.
Was kann das Umfeld machen, um emotional zu unterstützen?
Ich glaube, Freunde sind ganz wichtig, auch die Familie, dass sie im Endeffekt den Opfern oder Betroffenen keine Vorwürfe macht. Also nicht sagt, ja, mein Gott, du bist doch irgendwie schuld, hättest dich besser schützen können, hast dich abgedatet, auf welchen Webseiten hast du denn gesurft und Phishing meldet, das weiß doch jeder, dass es gefährlich ist. Aber wir sehen, dass unter Druck und unter einer emotionalen Belastung auch Leute, die ganz genau Bescheid wissen, auch Bekannte von mir oder auch Kollegen, auch die sind schon mal auf solche Dinge hereingefallen. Das heißt also, keiner ist davor gefeit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das den Betroffenen auch mitteilt. Dass man sagt, meine Güte, ich kann auch betroffen sein, mach dir nicht so einen großen Kopf, schieb schon ein bisschen von dir weg. Also, dass es nicht zu sehr an die Emotionen geht und an die eigene Persönlichkeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Wenn ihr noch Nerven habt, noch ein Tipp von mir. Ich habe es auch gerade gemacht. Auf www.haveibeenpwned.com, also geschrieben, bisschen kurios, P-W-N-E-D, kann man checken, ob es irgendwo einen Datenleck gab, bei dem die eigenen Daten geleakt worden sind. Ich drücke euch die Daumen, dass da am Ende 0 Treffer steht. Das Team für diese Folge: Jewgenia Scherbakowa, Stefan Krombach, Anne Bohlmann, Scott Heinrichs, Ivy Norti, Philipp Adelmann und ich, Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören heute.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.